und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid. Am Anfang gleich schon mal sorry dafür, dass diese Podcast-Folge vermutlich etwas später online kommt. Hört ihr wahrscheinlich schon, ein bisschen später als sonst, aber wir haben natürlich trotzdem einiges zu besprechen, denn der große Preis von Austin in den USA hatte einiges zu bieten. Am Ende steht ein Team ganz oben und das ist überraschenderweise am Ende vielleicht sogar nicht McLaren, nicht Max Verstappen mit Red Bull, sondern Ferrari mit Charles Leclerc und Carlos Sainz. Doppelsieg für Ferrari. Also es war einiges los. Rookies, die Punkte geholt haben und noch vieles mehr. Und über all das wollen wir natürlich auch direkt sprechen. Und ich würde sagen, wir starten auch dann einfach mal direkt wie sonst auch. Wir haben es vermisst, denn es war ja die letzten 4 Wochen nicht, da ja kein Rennen war, das beliebte Driver-Rating. Genau, und wir fangen an mit dem letzten Platz. Der ging in dem Fall an Lewis Hamilton, der allerdings ein DNF hatte. Für Lewis Hamilton lief es gar nicht gut dieses Wochenende, muss man sagen. Hat sich schwer getan, hatte teilweise auch ein bisschen Pech, wenn wir auf Sprint-Qualifying schauen. Da war vielleicht sogar die Pole drinne. Und auch im Rennen lief nichts, im normalen Qualifying fürs Hauptrennen, das war auch eine Katastrophe. Und ja, von daher sehr schade auf jeden Fall für Lewis Hamilton, der ja die Strecke in Austin eigentlich echt gerne hat. Das Rennen war sehr früh beendet für ihn und es ist ja auch sein letztes Rennen in Austin mit Mercedes, wo er ja in der Vergangenheit durchaus erfolgreich war. Von daher natürlich, ja, ein bisschen schade für ihn. Wie gesagt, ein DNF am Ende für mich an diesem Wochenende, ja, so eine 6 von 10. Ist leider nicht mehr drin, muss man sagen. Es war einfach nicht gut genug von Lewis Hamilton. Dann machen wir weiter und zwar mit Guan Yu Zhou, der dann quasi ja im Rennen geschehen letzter geworden ist. Für mich an diesem Wochenende eine 5 von 10. Die Geschichte von Sauber geht weiter und sie bleibt weiter unten. Das können wir auf jeden Fall mal so festhalten. Dann kommen wir zu Esteban Ocon. Für den, muss man sagen, lief es an diesem Wochenende auch nicht gut. Oft vom Teamkollegen geschlagen, speziell im Qualifying. Für mich tatsächlich eine 5 von 10. Das war nicht gut genug. Ja, und dann kommen wir zu Valtteri Bottas. Da sieht es ähnlich aus. Es hat auch mal wieder ein Ausrufezeichen, irgendetwas gefehlt. Es war nichts dabei und es hat auch nichts funktioniert mit dem Sauber und Valtteri Bottas. Am Ende, ja, dann quasi nur 17. geworden. Für mich eine 5 von 10. Dann kommen wir zu Alex Albon, der ja seinen 100. Grand Prix in den USA gefeiert hat. Müsste man ja glauben, dass er dann vielleicht ein tolles Rennen fährt. Ein tolles Wochenende hat. Das war leider eher nicht so, muss man sagen. Er tat sich sehr schwer, vor allem natürlich auch gegen seinen Teamkollegen Franco Colapinto, der ihm das Leben so ein bisschen schwer macht, muss man sagen, in den letzten paar Rennen. Hatte einen Fehler in der Qualifikation drinne und ja, auch im Rennen oft irgendwie bei irgendwelchen engen Situationen, die dann auch von den Stewards untersucht worden sind, war er mit dabei. Ist früh auch zum Boxenstopp gekommen und am Ende, ja, für mich deshalb nur eine 5 von 10. Dann kommen wir zu Lance Stroll. Der hat von mir so eine 6 von 10 bekommen. Man muss auch sagen, Aston Martin momentan geht auch wenig, auch bei Fernando Alonso. Ich bin gespannt, ob die sich so ein bisschen wieder befreien können, was dann auch Adrian Newey in der Zukunft bringt. Das wird dann auf jeden Fall nochmal spannend sein zu sehen. Aber momentan läuft es nicht. Dann kommen wir zu Yuki Tsunoda. Hat von mir ebenfalls eine 6 von 10 bekommen. Der wird sich mächtig ärgern, dass er von seinem neuen Teamkollegen Liam Lawson eindeutig geschlagen worden ist, muss man ja fast sagen. Von daher sprechen wir gleich nochmal ein bisschen im Detail drüber. Deswegen will ich jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, aber ja, eine 6 von 10 für mich am Ende, für Yuki Tsunoda. Fernando Alonso auch so eine 6 bis 7 von 10. Man muss sagen, wie gesagt, mit dem Aston Martin geht nicht viel. Trotzdem kann natürlich mal so ein toller Moment dabei sein. Der hat ein bisschen gefehlt dieses Wochenende, finde ich, bei Fernando Alonso. Der war in den letzten Wochen dann doch immer mal da, aber jetzt in Austin nicht. Und deshalb für mich eine 6 bis 7 von 10 so. Pierre Gasly von mir hat von mir bekommen eine 8 von 10. Am Ende ein gutes Wochenende, muss man sagen. Hat sich aber vor allem im Hauptrennen nicht mit Punkten belohnen können. Ich habe es nicht so ganz verfolgen können. Ich weiß nicht, ob so strategisch die besten Entscheidungen getroffen worden sind. Von daher, ja. Er hat den Teamkollegen geschlagen und ich finde, er hätte auch Punkte verdient gehabt mit seinem Qualifying, vor allem für das Hauptrennen. Aber am Ende war es dann nicht gut genug. Ähnlich wie bei Kevin Magnussen wollen wir auch nochmal gleich im Detail drüber sprechen. An sich kein schlechtes Wochenende. War gut dabei, auch ohne Updates in die Punkte gefahren, tatsächlich im Sprint. Für mich, ja, so eine 8 bis 9 von 10. Dann geht es weiter mit der Top 10 mit Franco Colapinto, der anders als der Teamkollege eben einen Punkt holen konnte. Und weil er es einfach so gut gemacht hat, er kam von relativ weit hinten, muss man dazu auch sagen, ist, glaube ich, auch mit den harten Reifen losgefahren. Und ich finde, er hat es einfach echt gut gemacht. Und deshalb hat er von mir die 10 von 10 bekommen. Und wer es natürlich auch sehr gut gemacht hat, ist Liam Lawson. Der hat von mir ebenfalls eine 10 von 10 bekommen, weil als Letzter dann in die Punkte zu fahren, da tun sich schon die Top-Autos schwierig. Und er hat es mit einem Auto geschafft, das deutlich unterlegen ist als jetzt zum Beispiel von George Russell, der Mercedes, ne? Und dementsprechend eine richtig starke Leistung, einige starke Überholmanöver, beispielsweise gegen Fernando Alonso. Und hätte man ihn nicht quasi geopfert für Yuki Tsunoda bezüglich des Windschattens, weil Liam Lawson ja eh die Strafe bekommen hätte, hätte er sich wahrscheinlich in der Qualifikation auch deutlich besser qualifiziert als halt, ne? So. Von daher ein super Wochenende für Liam Lawson und ja, das wird auf jeden Fall spannend, das Duell. Genau, dann kommen wir aus deutscher Sicht zu Nico Hülkenberg, der ebenfalls ein super Wochenende hatte. Wollen wir, wie gesagt, gleich nochmal ein bisschen im Detail drüber sprechen über Haas, deswegen nehme ich noch nicht zu viel vorweg, aber ich kann schon mal sagen, er hat von mir ebenfalls eine 10 von 10 bekommen, weil er ein super Wochenende hatte. Genau, dann kommen wir zu Sergio Perez. Ich habe ihm eine 6 von 10 gegeben. Das klingt erstmal ein bisschen hart, also man könnte vielleicht auch noch über eine 7 von 10 durchaus nachdenken. Kann ich nachvollziehen, weil es war jetzt nicht super schlecht, also er hat Punkte geholt. Es war aber im Vergleich zu Max Verstappen einfach mal wieder zu wenig. Und das spielt halt einfach auch mit rein und deshalb, ja, es war einfach er war zu langsam. Und er hatte einen zu großen Abstand auch zu seinem Teamkollegen. Und was dann auch noch hinzukam, ist George Russell mit dem Mercedes, der an diesem Wochenende immer mal wieder funktioniert hat, aber eigentlich gar nicht so stark war. Der konnte ihn sogar noch überholen, obwohl er von viel weiter hinten gestartet war. Und deshalb, auch hier, deshalb auch, ne, die 6 von 10 gleichwertig, ja, genau. Sorry. Und genau, wir waren bei George Russell. Hä? Ich bin verwirrt kurz. Egal. So, George Russell. Genau, wie gesagt, Aufholjagd von hinten lief nicht so ganz rund, muss man sagen. Sprint war nicht schlecht, beziehungsweise Sprint-Quali. Für mich an diesem Wochenende eine 7 von 10. Genau. Oscar Piastri, ebenfalls eine 7 von 10. Am Ende, finde ich, hat ein bisschen viel auf den Teamkollegen gefehlt, auf Lando Norris. Aber dafür, dass dann doch relativ viel gefehlt hat, ist er am Ende nur eine Position hinter Lando Norris. Und von daher, ja, hat es eigentlich ganz gut geklappt. Bei McLaren ist sowieso so ein bisschen das Phänomen, dass zum Ende hin das Auto nochmal richtig stark wird, muss man sagen. Wenn die Reifen eigentlich durch sind, dann kommt der McLaren irgendwie immer nochmal. Das Problem ist, es ist oft einfach zu spät. Das haben wir jetzt schon voll oft, finde ich, in dieser Saison. Denn Oscar Piastri war tatsächlich am Ende sogar noch ganz nah dran an Max Verstappen. Der hatte ihn auf bis unter 2 Sekunden, glaube ich, eingeholt. Dann kam natürlich noch die Strafe von Norris. Da wollen wir natürlich auch gleich drüber sprechen, ne? Aber das ist irgendwie so. Das war auch im ersten Stint mit den Mediums. Da ist Norris auf einmal Zeiten gefahren, die Leclerc gefahren ist. So, also das ist ein Phänomen. Das hatten wir schon in der gesamten Saison auch immer schon mal. Am Anfang, als Norris tatsächlich noch gar nicht so mit Max Verstappen vorne gekämpft hat, der war da immer noch so weggefahren. Und dann am Ende kam er immer auf einmal. Das war in Österreich beispielsweise auch so. Also wenn das Auto leichter wird, tut sich der McLaren definitiv leichter auch gleichzeitig. Das ist sehr interessant zu sehen, muss man sagen. Die Startphase nicht so gut meistens bei McLaren. Das kurz dazu. Vor Oscar Piastri, dann wie gesagt Lando Norris, durch die Strafe zurückversetzt worden. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Von mir hat er eine 8 von 10 bekommen. Rennen, also ich finde es schwierig. Also Sprint-Qualifying war erstmal so ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Habe ich mir mehr von versprochen, auch von McLaren. Aber es war dann ja ziemlich schnell klar, dass der McLaren an diesem Wochenende nicht das stärkste Auto war. Maximal das zweitstärkste, vielleicht sogar eher hinter Max Verstappen einzustufen, würde ich fast sagen. Oder gleich, sagen wir es mal so. Genau, Sprints, Start war stark. Auf jeden Fall. Dann das letzte Überholmanöver ging es in der letzten Kurve, letzten Runde. Schwierig zu beurteilen, finde ich. Lassen wir mal außen vor. Qualifying mit Pole, da hat er einfach das Maximum rausgeholt. Klar, er hatte am Ende ein bisschen Glück, dass Russell die rote Flagge ausgelöst hat und die Zeit um war. Aber das war schon eine starke Runde, muss man sagen, weil da hat er definitiv nicht das schnellere Auto. Also da wären, glaube ich, sonst andere auf die Pole gefahren. Deswegen, das war auf jeden Fall gut. Im Rennen war es dann auch wieder schwierig. Wie gesagt, diese 5-Sekunden-Strafe bekommen, sprechen wir gleich nochmal drüber. Für mich also an diesem Wochenende tatsächlich eine 8 von 10. Ebenfalls eine 8 von 10 bekommen hat von mir Max Verstappen. Ich habe auch Meinungen gesehen, die gesagt, also die Max Verstappens Leistung dann doch noch besser eingeschätzt haben. Kann ich nachvollziehen. Sprint war auf jeden Fall gut. Aber ja, am Ende finde ich, dass es einfach. Es war nicht so überzeugend irgendwie. Ich kann es nicht so genau beschreiben. Also, ich kann es durchaus verstehen, wenn Leute sagen: Komm, wir raten den jetzt höher. Komplett okay. Aber ja, für mich hat es nicht gereicht. Also, es ist eine gute 8 von 10, sagen wir es mal so. Aber ja, es hat nicht für mich für eine 9 von 10 gereicht. Genau. 9 von 10 hat aber bekommen von mir Carlos Sainz. Der, finde ich, an sich ein echt gutes Wochenende hatte. Nur, dass der Teamkollege am Ende im Rennen ein bisschen schneller war. Das war das Einzige. Er war dafür im Sprint schneller. Qualifying lief eigentlich auch gut. Und von daher kein schlechtes Wochenende von Carlos Sainz, der in den vergangenen Wochen doch die ein oder anderen Probleme hatte und deutlich hinter Leclerc war. Von daher glaube ich, dass es jetzt trotzdem eigentlich ein ganz gutes Wochenende war von Carlos Sainz. Und ganz oben Charles Leclerc hat von mir eine 10 von 10 bekommen. Ja, er war sowohl im Sprint-Qualifying als auch im Sprint-Rennen und auch in der Qualifikation nicht so berauschend unterwegs, sagen wir mal so. Also er hat jetzt nicht Pole oder so die Pole geholt oder ist Zweiter geworden. Das war nicht der Fall. Aber ich fand das Rennen einfach sehr beeindruckend. Erstmal natürlich der Start von Platz 4 auf Platz 1 direkt und dann einfach auch, wie er das Rennen angeführt hat. Super souverän, keine Fehler gemacht und deswegen finde ich, hat er sich die 10 von 10 durchaus verdient. So ist meine Meinung. Ja, genau. Also, das so ein bisschen zum Driver-Rating für den großen Preis der USA. So, und dann wollen wir natürlich erstmal anfangen mit dem Thema, was irgendwie so, ja, einen großen Stellenwert hat momentan in der Formel 1. Und das sind natürlich das Thema Strafen, das sind die Art der Strafen, die die Rennleitung verteilt. Und ganz speziell ist es natürlich auch, gucken wir da auf die Situation Lando Norris gegen Max Verstappen. Vielleicht nochmal so ein bisschen zur Einordnung. Also Lando Norris, Max Verstappen, die in den letzten Runden eben ums Podium gekämpft haben, um Platz 3. Max Verstappen war vor Lando Norris, der hat dann wiederum aufgeholt und dann kam es halt so ein bisschen, ja, da kam es halt zum Überholmanöver. Norris hatte es schon länger versucht, er ist schon einige Runden hinterhergefahren. Dann hatte er ihn eigentlich, war eigentlich fast schon mit dem ganzen Auto vor Verstappen. Verstappen hat dann relativ spät in die Kurve reingebremst. Beide sind ja, von der Strecke abgekommen. Norris hat Verstappen dann überholt, außerhalb der Strecke, und ist auch vor Verstappen geblieben. Und so sind sie dann erstmal bis ins Ziel gefahren. Lando Norris hat dann allerdings kurz vor der Zieldurchfahrt noch eine 5-Sekunden-Strafe bekommen für das, ich glaube, also am Ende war es, glaube ich, die Strafe für das Überholen außerhalb der Rennstrecke. Track Limits war allerdings auch irgendwie ein Thema, deswegen das war nicht so ganz klar durchzusehen oder zu sehen. Genau, so, also das war so ein bisschen die Situation und da regen sich natürlich viele drüber aus. Es gibt viele Meinungen, die sagen, ja, einerseits Verstappen sollte eine Strafe bekommen, beide hätten Strafe bekommen sollen. Keiner, so, ne? Gibt es viele Meinungen. Genau, also. Ja, ich finde es auf jeden Fall auch, dass die Entscheidung, glaube ich, nicht richtig getroffen worden ist. Erstmal würde ich aber auch sagen, dass das ganze Drama und Theater schon viel früher anfängt, und zwar nämlich schon in der ersten Kurve. Denn Lando Norris, also beim Start eigentlich schon. Lando Norris hatte nämlich eigentlich einen ganz guten Start, war schon fast mit dem kompletten Auto vor Max Verstappen, ist dann allerdings nicht so ganz rübergezogen, hat relativ ja, früh und konservativ gebremst und Max Verstappen halt relativ spät. Und dann kam es schon zum ersten Rausdrücken von Max Verstappen in Richtung Lando Norris in der ersten Kurve, wodurch übrigens auch Charles Leclerc dann erstmal in Führung gehen konnte, weil Max Verstappen und Lando Norris fast abseits der Strecke eigentlich waren. Und ich finde, das war schon das erste Thema, wo man echt drüber nachdenken konnte, ob das nicht eine 5-Sekunden-Strafe für Max Verstappen hätte sein sollen, weil er hat ihn schon rausgedrückt. Das war schon klar irgendwie. Er hat dafür keine Strafe bekommen. Finde ich ja prinzipiell okay, wenn die Rennleitung sagt, so, wir wollen für solche Art von Vergehen keine 5-Sekunden-Strafe in diesem Rennen aussprechen. Das Ding ist, du kannst dann nicht einfach ein paar Runden später sagen, beispielsweise zu George Russell, der beim Überholen Valtteri Bottas ein bisschen rausgedrückt hat, was aber nicht mal so schlimm war, fand ich, wie bei Verstappen, und dem dann eine 5-Sekunden-Strafe geben. So, ne? Also das ist schon so ein bisschen mit zweierlei Maß, ne? Der eine kriegt dann eine 5-Sekunden-Strafe, der andere macht das mindestens genauso und der kriegt keine. Das finde ich geht nicht. Und es war mehrfach im Rennen, dass andere Leute für dieses Rausdrücken eine 5-Sekunden-Strafe bekommen haben. Beispielsweise auch Yuki Tsunoda. Und das geht, finde ich, einfach nicht. Da hätte man dann bei Verstappen auch sagen müssen, hey du, entweder 5-Sekunden-Strafe oder du lässt vielleicht Norris wieder vorbei, gibst die Position wieder zurück. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Es gab ja auch so ein bisschen Gerede im Hintergrund, aber es kam nie wirklich diese Untersuchung. Genau, also da finde ich, das war eigentlich schon fast die erste Strafe oder auch die erste Situation, die man sich zumindest mal hätte angucken können, noch vernünftig bei der Rennleitung. Genau, da hat sich dann ja auch Toto Wolff nochmal zu geäußert, dass er das auch gar nicht verstehen kann. Ja, weil Russell eben diese Strafe bekommen hat und Verstappen nicht, obwohl das eigentlich das gleiche Vergehen war. Genau, und dann kam es ja, wie gesagt, kurz vor Schluss zu dieser Situation. Dass Verstappen Norris wieder von der Strecke gedrückt hat und Norris ihn dann allerdings halt überholt hat, weil er wahrscheinlich genug hatte und es war eigentlich auch Norris Kurve, fand ich. Es gibt da zwar so Bilder, wo Verstappen durchaus mit dem Auto also näher am Scheitelpunkt ist, näher dran ist als Lando Norris. Das ist prinzipiell ja auch immer ein wichtiges Detail, wenn man schaut, überholen, ne? Wer war davor, wem gehört die Kurve? Das Ding ist, du kannst halt aber auch nicht das Bild dann einfach nehmen, wenn Verstappen so spät bremst, dass er die Kurve sowieso nicht bekommt. Dann ist natürlich logisch, wenn er so spät bremst, dass er vor Norris am Scheitelpunkt ist. Also, ne, das ist dann auch, finde ich, wo man sich dann nicht so hundertprozentig, glaube ich, drauf stützen sollte. Und ja, für mich war diese Strafe zu Unrecht für Lando Norris auf jeden Fall. Weil ganz ehrlich, was hätte er denn tun sollen? Ja, okay, klar, er hätte sich hinter Verstappen einordnen können. Dann hätten aber auch wieder alle, glaube ich, erstmal gesagt, so, ja, er ist nicht aggressiv genug für die WM, weil man gibt nicht einfach einen Platz her. Weil ganz ehrlich, wir wissen, wäre das umgekehrt gewesen. Max Verstappen hätte sich beschwert ohne Ende, dass Norris ihn rausgedrückt hätte und er hätte genauso überholt. Wir hatten die gleiche Situation in Spielberg, als Verstappen auch außerhalb der Strecke an Lando Norris vorbeigegangen ist und die Position nicht wieder hergegeben hat. Ne? Und da kam auch nichts. Also, ne? Ist auch ähnlich so, ne? Verstappen hätte ich auch nicht wiedergegeben. Deswegen finde ich es eigentlich also finde ich die Strafe zu Unrecht gegeben, weil auch irgendwie Max Verstappen da nicht ganz schuldlos ist, ne? Also der drückt ihn schon raus und es gibt auch diese Bilder, wo beide außerhalb der Strecke sind. Bedeutet ja eigentlich so wieder, ne? Gleicher Wettbewerb. Ja. Es ist eine schwierige Situation, aber meiner Meinung nach hätte man nicht Lando Norris bestrafen sollen. Also entweder hätte man dann beide bestrafen sollen, Norris für das Überholen außerhalb der Strecke und Max Verstappen für das Rausdrücken. Dann wäre es eh wieder paarig gewesen, so mäßig. Oder man hätte vielleicht sogar gar keine Strafe aussprechen können, weil am Ende, es war hartes Racing von beiden. Norris hat quasi nur reagiert auf das, was Max Verstappen gemacht hat, so. Oder man hätte wirklich fast sagen können, so, es ist Max Verstappen, der eine Strafe bekommen hätte sollen, weil von ihm geht die Aktion aus. Er ist der Auslöser, warum das überhaupt passiert, ne? finde ich, ist auf jeden Fall, also wäre so meine Meinung. Und deshalb, ja, das ist so ein bisschen meine Meinung zum Thema. Ich weiß, es gibt viele Meinungen, ist auch in Ordnung. Am Ende steht jetzt die Entscheidung, man kann nichts mehr ändern. Es wären am Ende nur ein paar Punkte gewesen. Aber klar ist natürlich auch, dass durch dieses Ergebnis an diesem Wochenende die Chancen für Lando Norris bezüglich des Sieges der WM sehr weit sinken. Und vor allem natürlich auch, weil das Auto momentan nicht so gut funktioniert hat, wie man sich das eventuell vorstellt, was auch nochmal ein Thema werden könnte für den Saisonendspurt. Es bleibt natürlich trotzdem spannend, aber ja, ich glaube, es wird immer schwieriger. Das ist natürlich logisch. Ja, genau. So, wir machen jetzt eine ganz kurze Pause. Und dann wollen wir natürlich noch kurz über Haas sprechen, über die Jungen, die überzeugen konnten, über Mexiko und für meine Tipps fürs Wochenende. Also wir haben noch ein bisschen Programm. Ja, genau. So, willkommen zurück zu meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr weiterhin mit am Start seid. Denn nicht nur Ferrari konnte an diesem Wochenende jubeln, auch eine andere Mannschaft mit Ferrari-Motor. Nämlich Haas, die ein echt tolles Heimspiel hatten, muss man sagen. Denn sowohl im Sprintrennen als auch im Hauptrennen konnte man sich Punkte sichern. Und zwar auch wirklich echt, selbst erarbeitete Punkte. Also man hat da jetzt nicht irgendwie von profitiert, weil andere irgendwie ausgefallen ist oder so, sondern man hat sich in eine sehr gute Position gebracht durch die Qualifying Sessions, durch die Fahrer, die beide echt gut gefahren sind, keine Fehler gemacht haben. Auch Kevin Magnussen, der dann ja nochmal so geswitcht hat von den Updates her. Wirklich ein super Wochenende. Am Ende etwas unverständlich, warum man die Punkte von Kevin Magnussen quasi hergeschenkt hat. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, strategisch diesen Stop, den sie gemacht haben, kurz vor Rennende, es waren gar nicht mehr so ganz viele Runden, da ist Magnussen zu Box gekommen. Klar, es kann natürlich sein, dass seine Reifen durch waren, aber eigentlich war er relativ safe, denn er hatte hinter sich, ich glaube, über 10 Sekunden noch Vorsprung. Dann kam, glaube ich, Lawson. Also den Stop habe ich nicht so ganz verstanden. Damit hat man eventuell dann die Punkte von Kevin Magnussen echt weggeworfen, weil der hat es dann ja nicht mehr geschafft, der ist dann ja nur Elfter geworden. Also das war ein bisschen unverständlich für mich bei Haas, aber ansonsten, wie gesagt, ein super Wochenende von Haas und natürlich auch von Nico Hülkenberg, der mit dem Update echt stark gefahren ist. Da dachte man ja zwischenzeitlich mal in den Qualifyings echt, oh, das wird echt eng. Aber er hat es dann immer noch geschafft und ist dann auch ins Q3 eingezogen. Von daher, ja, super Wochenende für das Haas-Team und natürlich auch nochmal wichtige Punkte bezüglich der Konstrukteurswertung im Fight mit den Racing Bulls. Die allerdings auch punkten konnten, muss man natürlich sagen. Und zwar durch den Rookie, durch den Neuling, Liam Lawson. Also ich bin wirklich erstaunt von den jungen Fahrern momentan. Allesamt machen sich es echt sehr, sehr gut. Liam Lawson, der vom letzten Platz mit einer Motorenstrafe in die Punkte gefahren ist und super souverän gefahren ist, keine Fehler gemacht hat, mega lange auf den harten Reifen geblieben ist und also es war wirklich richtig stark auf jeden Fall und den Teamkollegen sogar geschlagen hat. Super Rennwochenende und Start für Liam Lawson und super Empfehlung natürlich auch. Und ähnlich sieht es auch aus bei Colapinto, der eben Alex Albon erneut geschlagen hat, erneut Punkte holen konnte für das Williams-Team und dementsprechend von den jungen Fahrern einfach auch wieder mal ein echt starkes Wochenende und die empfehlen sich dann natürlich auch weiterhin für die kommende Saison. Jo, genau. So, also das so ein bisschen zu den Jungen, die überzeugen konnten. Und dann heißt es natürlich jetzt auch so ein bisschen Viva Mexico. Es geht nach Mexiko für die Teams auf eine circa 4,3 Kilometer lange Strecke mit insgesamt 17 Kurven. Sehr interessante Strecke, muss man auch sagen, tatsächlich, denn es gibt eine sehr lange Start- und Zielgerade, die vor allem natürlich beim Start eine sehr interessante Rolle spielen könnten oder kann. Denn Thema Windschattenduelle ist natürlich bei einer langen Gerade, einer langen Start- und Zielgerade immer ein wichtiges Ding. Also Man muss sagen, dass Adipol vielleicht gar nicht so toll ist. Also klar, am Ende, ne, wenn man einen guten Start hat, kann man von der Pole auch, selbst wenn es Windschatten gibt, als Erster in die erste Kurve einbiegen. Das ist schon klar. Aber wenn man dahinter startet, auf Platz 2, 3, 4, kann man durchaus vom Windschatten profitieren und dann auch vielleicht ja, auf einer besseren Position in die erste Kurve reinfahren. Das, denke ich, wird auf jeden Fall sehr interessant sein. Sehr spannend. Was natürlich auch noch ein wichtiges Thema ist, ist der Höhenunterschied in Mexiko. Wir haben einen sehr großen Höhenunterschied, ich glaube sogar den höchsten im Formel-1-Kalender. Und das wird natürlich für die Aerodynamik der Autos natürlich auch nochmal eine sehr wichtige Rolle spielen. Da kann es auch sein, dass sich diese Verhältnisse so ein bisschen nochmal verschieben. Also das ist jetzt nicht so ein typisches Wochenende vermutlich. Und ja, deshalb sehr spannend auf jeden Fall. Wir haben, oder ich habe dann auch schon mal so ein bisschen Richtung Wetter geschielt. Genau, Freitag, Samstag, Sonntag. Also es ist schon auf jeden Fall mit relativ viel Sonne dabei. Freitag so 22 Grad. Samstag und Sonntag sind allerdings so ein bisschen Bewölkung, Wolken möglich und auch teilweise leichter Regen Richtung Qualifying-Rennen ist möglich. Es ist noch Anfang der Woche, deswegen wollen wir da noch nicht zu viel sagen. Und es kann auch echt sein, dass sich das nochmal ändert. Und wenn, ist es, wie gesagt, auch nur leichter Regen. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass hier gleich direkt Intermediates gefahren werden. Aber ja, halten wir uns natürlich mal so ein bisschen auf dem Blick oder auf dem Schirm. Ja, genau. Also das so ein bisschen zu Mexiko, zum großen Preis von Mexiko. Die Frage ist natürlich auch dann, ja, wer wird wie performen? Und da kommen wir dann auch schon so ein bisschen zu meinen Tipps fürs Wochenende. Zu meiner Top 3. Ich habe tatsächlich auf dem dritten Platz erstmal Max Verstappen. Ich weiß nicht, ob der Red Bull, also oh, ich finde es momentan sowieso super schwierig zu sagen, wer wie gut unterwegs ist. Wir haben das jetzt in Austin gesehen. Auf einmal kam Ferrari da um die Ecke mit einem deutlichen Doppelsieg, muss man sagen. Deswegen ist es super schwierig. Ich habe jetzt mal Max Verstappen genommen. Prinzipiell kommt er auf der Strecke in Mexiko immer sehr gut zurecht in der Vergangenheit. Ich weiß aber nicht, ob er so ein starkes Auto hat wie eben in den letzten Wochen, letzten Jahren. So. Deshalb habe ich ihn jetzt mal auf Platz 3 gesetzt. Auf Platz 2 habe ich Lando Norris. Am Ende werden es nicht genug Punkte sein, glaube ich, die er gut macht in Mexiko. Deshalb glaube ich, wird Mexiko, spätestens Brasilien, auch so langsam mal der Punkt dann kommen, wo sich das dann so ein bisschen wendet, so mäßig. So, okay, die WM ist jetzt super unwahrscheinlich, ne? Klar, es ist noch möglich, aber ich glaube, dass es am Ende auf Max Verstappen hinauslaufen wird. Trotzdem könnte ich mir nochmal ein spannendes Duell eben vorstellen in Mexiko zwischen den beiden. Und ganz oben habe ich jetzt einfach nochmal einen Ferrari getippt. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Ganz ehrlich, Leute, wie gesagt, das ist echt schwierig. Ich habe jetzt einfach mal Carlos Sainz, der jetzt am Wochenende gut zurechtkam. Ich kann mir aber auch durchaus nochmal Charles Leclerc vorstellen. Mercedes bin ich auch gespannt drauf, die ja da doch mit ein bisschen Problemen zu kämpfen hatten, auch mit dem Update. Hat nicht so 1A funktioniert, deswegen wir warten es mal ab. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Und ja, genau, damit würde ich dann sagen, kommen wir auch langsam zum Ende dieser Podcast-Folge. Genau, Mexiko, großer Preis von Mexiko, kein Sprintwochenende, das heißt, ja, ganz normal Samstag Qualifying, Sonntag Rennen. Ja, genau. Wie gesagt, dann kommen wir langsam hier zu einem Ende. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Und dann hören wir uns die nächste Woche wieder. In der nächsten Woche wieder. Genau. Bis dahin. Tschüss.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.